Konsum der Romantik, die Wahnförmigkeit der Beziehung, Durchdringung der Verwertbarkeitslogik aller Lebensbereiche und die Frage, gibt es sie noch, die wahre Freundschaft, oder ist die Freundschaft schon wahre? Und in den Feiertagen, während der Feiertage, konnte ich zumindest viel über Familie und Freundschaft nachdenken, und dann lese ich doch das Neue Deutschland und freue mich, dass ich genau einen Artikel lese zu dem Thema, ziemlich gut, über Freundschaft, ihre Privatisierung und ihre Repolitisierung, und auch noch geschrieben von der wunderbaren Katrin Gerloff, sie ist Autorin, Journalistin, schreibt für Oxy und ND, und jetzt spreche ich mit ihr. Hallo Katrin.
Hallo, guten Morgen.
In diesen komischen Feiertagen, in dieser Übergangszeit, in diesen Ritualen kann man ja viel über Freundschaft, Familie nachdenken, und dann habe ich deinen Artikel gelesen und das hat mir so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen, hat mich aber auch verwirrt, weil du von der Familie gesprochen hast als eine Gewaltressource erster Ordnung, also kann sie sein, und die Freundschaft, wenn ihr da Gewalt innewohnt, ist es keine Freundschaft mehr. Erstmal zur Familie, kann die Familie wirklich eine Gewaltressource sein?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade zu Weihnachten oder über solche Feiertage hinweg, da erfährt man das recht oft. Ich glaube, es ist immer noch so, dass die Frauenhäuser an diesen Tagen zum Beispiel auch ein bisschen aufrüsten, weil sie wissen, dass sie da doch viel Zulauf bekommen, der sich halt gerade aus familiären Gewaltstrukturen dann ergibt. Also ja, ich denke, Familie ist ja in gewisser Weise eine Zwangsgemeinschaft, der man sich nur schwer entziehen kann. Und wo man auch sehr, sehr lange versucht zu halten, was da ist, beziehungsweise sich auch gar nicht vorstellen kann, dass man da rausgeht. Insofern kann Familie ja sehr wohl eine Gewaltressource erster Ordnung sein, wie Nachbarschaft auch. Also das sind einfach in gewisser Weise erstmal auch ein bisschen Zwangsgemeinschaften.
Hm. Aus denen man sich aber in diesen Zeiten ja eigentlich besser lösen kann. Früher war ja die Familie existenziell wichtig. Man musste, der Familienzusammenhalt war wichtig, sich scheiden zu lassen oder aus der Familie auszutreten. Das glich ja sozusagen dem Untergang. Heutzutage ist es doch einfacher, sich freundschaftliche Beziehungen zu pflegen und sich aus der Familie loszusagen oder daraus zu reißen.
Das ist richtig. Also da hat die Gesellschaft große Fortschritte gemacht. Das finde ich schon. Also dass Beziehungen, familiäre Beziehungen auch getrennt werden können, hängt natürlich immer davon ab, inwieweit in diesen möglicherweise dann eben auch gewalttätigen oder gewaltvollen Beziehungen auch ökonomische Abhängigkeiten stecken. Da wird es dann schon schwierig, weil das dann doch nicht immer so einfach ist, sich da rauszubegeben. Und da, denke ich, hat die Freundschaft halt einen riesengroßen Platzvorteil. Also weil sie sich nur selten oder im besten Fall nicht, ich würde ja mal sagen, Freundschaft, die auf reiner ökonomischer oder die auf ökonomischer Abhängigkeit basiert, ist dann auch keine. Also insofern denke ich, das ist mit der Familie einfacher geworden, aber es gibt immer noch ziemlich viele Hürden zu überwinden, mal jenseits der moralischen oder ethischen Hürden. Also es ist der Außenwelt nicht einfach zu verklickern, wenn man mit seiner Familie sozusagen gebrochen hat.
Das ist ja eine Konvention, die man fragt, und bist du in einer Beziehung, hast du eine Zweierbeziehung, wie geht es deiner Familie, wie geht's? Also es ist so, muss ich rechtfertigen, anders zu leben oder in diesen klassischen Familienstrukturen nicht zu sein. Es ist ja am Ende dann doch noch letztlich in den Köpfen altmodisch.
Es ist altmodisch und da ist ja auch was Gutes dran. Also ich mache ja auch oft die Erfahrung, also vor allen Dingen so in Freundeskreisen, dass Familie, selbst wenn man es schafft, sich davon zu lösen, im Zweifelsfall auch irgendwann zurückkehrt, zum Beispiel wenn da plötzlich Pflegebedürftigkeit besteht, dann passiert es doch, dass sich Kinder-Eltern-Verhältnisse geradezu zwangsweise, es hat ja auch ökonomische Gründe, wiederherstellen lassen müssen, weil man dann in Fürsorge und eine Sorgepflicht gerät. Also so einfach ist das immer noch nicht, mal ganz abgesehen von vielen Gesetzeslagen, die einem, selbst wenn man selber für sich sagt, meine Familie ist quasi für mich gestorben, dann doch auferlegen, dass man eine finanzielle Verpflichtungen trotzdem hat. Also ich finde, dass die Gesellschaft macht es einem jetzt nicht so einfach zu sagen, Familie, nee, das ist es nicht, ich suche mir meine sozialen Beziehungen woanders.
In den Zeitungen gibt es ja dann immer diese Ratgeber, und das ist komischerweise am Ende des Jahres, da geht es dann um Pflegevollmacht, um Vorsorgevollmacht, all die Dinge, die einen dann doch wieder an die Familie binden, das heißt, so richtig los kommt man schwer.
Ja, so sehe ich das auch. Aber wie gesagt, das hat, also dem wohnt sowohl was Gutes inne, weil es natürlich auch gut ist, dass Menschen in Verantwortung bleiben oder genommen werden, also dass man sich nicht so einfach aus Verantwortung stehlen kann, aber dem wohnt natürlich auch viel Zwang.
Du hast über einen schönen Irrtum gesprochen, und zwar diesen Ausspruch, Blut ist dicker als Wasser. Du schreibst, Freundschaft verlangt Einverständnis und gegenseitige Zuneigung, Liebe nicht. Man kann jemanden lieben, den oder die man nicht wertschätzt, und man kann geliebt werden, ohne es zu wollen. Im Alten Testament gelten Beziehungen, die durch Blutsschwüre entstehen, als stärker im Vergleich zu jenen, die Familienursprung sind. Daher, und nicht wie wir heute fälschlicherweise benutzen, stammt die Redewendung, dass Blut dicker als Wasser sei. Denn alttestamentarisch ist Wasser mit Geburtswasser gemeint. Das heißt, es ist genau umgedreht. Die Familie ist nicht dicker oder die Bindung ist nicht stärker, sondern die selbstgewählte, freiwillige Freundschaft ist eigentlich fester als die Familienbande. Das heißt, Blut ist dicker als Wasser, ist genau das Gegenteil von dem, wie wir es benutzen.
Ja, das ist komisch, nicht? Also weil ich kenne ehrlich gesagt diesen Spruch auch, der auch in meiner Familie, die ich sehr, sehr mag, die sehr groß ist und sehr patchworkmäßig organisiert, also sehr breit aufgestellt. Aber da kenne ich diesen Spruch auch. Ja, meine Großmutter hat ihn schon benutzt und hat ihn immer dafür benutzt, auch mir als Kind schon zu erklären, dass diese Familienbande Bande sind, wo nichts drüber geht, also die wichtigsten überhaupt sind. Auf der anderen Seite glaube ich, ich weiß nicht, ob es in den nachfolgenden Generationen immer noch ist, aber gehöre ich noch zu der Generation, irgendwann haben wir alle mal versucht, eine Blutsbrüder- oder Schwesternschaft, haben wir damals noch nicht so genannt, zu gründen und uns ein bisschen Blut am Arm abgeritzt und die da aufeinander gelegt. Also diese Blutsbrüderschaftsgeschichte, die kenne ich noch aus der Kindheit quasi auch als Ritual und dann auch als ganz besonders aufwertend, sich zu versprechen, was natürlich fast nie klappt und nie gehalten wird, ein ganzes Leben lang einander verbunden zu sein und durch dick und dünn sozusagen zu gehen.
Das ist ja dann meistens nach der Abnabelung der Eltern, wo man vielleicht auch die Werte, die Vorstellung zu leben verachtet und dann sagen, ich fühle mich zu Menschen, die meine Werte teilen, meine Vorstellung zu leben, mehr hingezogen, emotional, und das ist dann letztlich die wahre Freundschaft. Wie ist das denn mit Abhängigkeiten? Also Freundschaft ist für Sie eine wahre Freundschaft, wenn sie materiell unabhängig ist und wenn sie jenseits von Abhängigkeiten funktioniert? Also keine Nutzfreundschaft ist dann, eine Nutzfreundschaft ist keine wahre Freundschaft, würden Sie sagen?
Ich glaube, eine Nutzfreundschaft ist auch eine Freundschaft, wenn sie mit der Offenheit, also wenn darin die Offenheit liegt, dass man sich das auch tatsächlich kundtut. Und dann können Freundschaften auch tatsächlich gut halten. Ich glaube nicht ewig, weil der Nutzen wird irgendwann verbraucht werden, oder es wird ein anderer Nutzen notwendig sein. Aber nee, ich würde das jetzt nicht so abwerten zu sagen, eine Nutzfreundschaft gehört da gar nicht rein. Es ist halt eine sehr materiell, auch auf materielles oder Beziehungen organisierte Freundschaft, und wenn man damit offen umgeht, dann finde ich, hat das sehr wohl seine Daseinsberechtigung und kann auch sehr wertvoll sein im wahrsten Sinne des Wortes. Also dem würde ich jetzt nicht, da würde ich kein Widerwort geben erstmal, dass man das auch Freundschaft nennt.
Wenn man mal in das Philosophische oder Soziologische geht, haben Sie auch geschrieben, dass in der Moderne oder im Liberalismus besser gesagt, dann diese Beziehung, diese freundschaftlichen Beziehungen privatisiert worden sind. Und Sie sprechen von einer Repolitisierung. Aber ist das nicht was zutiefst Privates, so eine Freundschaft, oder ist das auch was Politisches?
Freundschaft ist sicher was zutiefst Privates. Zugleich reproduzieren wir, denke ich, in Freundschaften schon sehr, sehr stark gesellschaftliche Verhältnisse. Oder beziehungsweise es ist sehr schwer, sich in Freundschaften komplett außerhalb der Gegebenheiten gesellschaftlicher Verhältnisse zu stellen. Und insofern denke ich, dass es die Mühe lohnt, also wir leben im Kapitalismus, also dass es die Mühe lohnt, zu schauen und zu versuchen, dass man seinen Werten in einer Freundschaft sozusagen eine soziale Gestalt gibt und seine Haltung, und dass man da auch sich bemüht, sich nicht in die klassischen Verwertungslogiken, denen wir ja im Allgemeinen unterliegen, reinzubegeben. Aber wir sind da nicht frei davon. Also die Freundschaften existieren nicht im luftleeren Raum, und wenn sich beispielsweise Freundschaften Also es gibt ja Untersuchungen und Studien darüber, dass sich Freundschaften doch sehr, sehr stark und in den meisten Fällen in gleichen sozialen Milieus bewegen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es schon gar nicht mal so einfach, sich außerhalb der Verwertungslogik eine Freundschaft beizubehalten, die von einem unterschiedlichen sozialen Status ausgehend dann halt schon Wege finden muss, dass dieser unterschiedliche, dass diese verschiedenen sozialen Status nicht einfach reinhaut. Also das fängt ja bei vielen Dingen an. Freundschaft will gepflegt sein, wenn wir das jetzt nicht nur digital machen. Man will sich treffen, man muss eine gewisse Mobilität dafür haben. Man will vielleicht mal zusammen irgendwo in der Kneipe ein Bier trinken oder sogar was essen gehen, weil wir möglicherweise zusammen Urlaub machen. Und all das verlangt, wenn man in unterschiedlichen sozialen Verhältnissen lebt, ab, dass man sich natürlich mit den Verwertungslogiken dann auch auseinandersetzt. Und daran können Freundschaften, glaube ich, auch kaputt gehen, wenn das auf Ewigkeiten festgemeißelt ist, dass der eine oder die eine immer mehr zu geben, materiell zu geben, in der Lage ist als der oder die andere. Das schafft ein Ungleichgewicht, eine Unwucht, die halten Freundschaften schwer aus.
Das stelle ich mir ganz schwierig vor, weil ja in den Beziehungen, Sie sagen ja warenförmige Beziehungen, die Verwertbarkeitslogik ist in die Liebesbeziehung eingedrungen, das ist durchsetzt und ich habe ja das Gefühl, dass immer dann wie eine Rechnung aufgemacht wird, ich tue jemandem Gefallen und ich helfe jemandem, mache es gerne und will eigentlich keine Gegenleistung, aber da kommt vom Gegenüber, da hast du bei mir was gut. Du hast doch beim letzten Mal bezahlt, das war doch vor, da bin ich jetzt mal dran und es ist so, also auch bei einem Gefallen, da hast du, die Rechnung muss immer auf Null sein, ansonsten steht man in der Schuld. Das ist ganz schwer rauszubekommen aus den Köpfen und aus den Herzen?
Das ist schwer rauszubekommen und es ist auch tatsächlich schwierig. Ich habe, witzigerweise hat die auch sehr, finde ich, tolle Zeitschrift Fluter ein Heft zum Thema Freundschaft gemacht und da wurde auch Erika Allewelt befragt, die da so Mitherausgeberin eines Buches über Freundschaft ist, das ich in dem Text auch zitiert habe. Und die spricht von davon, dass Freundschaft Reziprozität braucht. Also meint, dass man schon das, was man bekommt, auch in der Lage ist, wieder zurückzugeben. Das muss nicht in der gleichen Form sein. Also wenn ich meine Freundin einlade zum Essen und sage, komm du, ich kann das besser bezahlen und stemmen als du, dann heißt Reziprozität nicht, dass ich dann mit der Erwartungshaltung rumlaufe, dass beim nächsten Mal aber meine Freundin dran ist. Aber auf lange Sicht betrachtet braucht Freundschaft tatsächlich dieses Geben und Nehmen. Und wenn das auf Dauer überhaupt nicht herstellbar ist, dann wird es wirklich schwierig. Und ich glaube auch, dass da wirklich viel dran ist und dass das stimmt. Eine ganz einseitige Freundschaft, wo einer oder eine immer nur Hilfe schreit und der oder die andere immer nur Hilfe gibt, das geht über einen langen Zeitraum, gerade in Notsituationen, in verzweifelten Lagen, aber das geht nicht immer.
Fähigkeit, wie Sie schreiben, auch eine intellektuelle Reife, ist ja auch da, um die Hilfe anzunehmen und eben nicht zu denken, oh Gott, wie kann ich das zurückgeben, dass es sich organisch ergibt und dass es so ein Gefühl von Vertrauen da ist. Also das heißt, die andere Seite, die nimmt, muss das auch können oder aushalten können?
Die muss es aushalten können, was der einen Seite die gibt, aber auch tatsächlich abverlangt, nicht immer wieder darauf hinzuweisen, dass sie gibt. Also das ist ja ein sehr fragiles und heikles, das muss immer wieder neu ausgehandelt werden. Es ist natürlich toll, ich ehrlich gesagt habe ich Freundschaften, in denen das tatsächlich immer auch temporär, auch über längeren Zeitraum so war, dass es jemanden gab, der oder die Hilfe gebraucht hat und dann hat man die auch über einen längeren Zeitraum gegeben. Aber es ist ja auch bei dem anderen der große Wunsch da wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und das hat tatsächlich auch nicht ausschließlich was mit materiellen Dingen zu tun. Also lädst du mich ein, lade ich dich ein, sondern man möchte zurückgeben. Man erfährt Freundschaft ja auch ich glaube, die meisten Menschen empfinden Freundschaft auch als etwas, was sich in so einem Gleichgewicht bewegen muss. Ansonsten wird es eine Abhängigkeitsbeziehung, das habe ich ja auch versucht in dem Text zu schreiben, Wenn die Abhängigkeiten so groß werden, dass dahinter dann auch steckt, dass der eine immer bitte sagt und die andere das nicht tun muss, dann ist das irgendwann keine Freundschaft mehr. Das ist dann was anderes.
Ja, die bedingungslose Liebe, ob sie gibt, weiß ich nicht, aber könnte ja die bedingungslose Freundschaft geben. Also es gibt keine Bedingung, sondern es ist so eine seelische Nähe, die halt da ist, die natürlich auch gepflegt werden muss, die ja in diesen Zeiten immer schwieriger wird. Und Sie sagen ja, da würde ich gerne nochmal drauf kommen, die Repolitisierung, dass das Soziale in der Gruppe auch zu bewegen oder Freundschaften auch zu pflegen, ist was zutiefst Politisches. Wie kann man das zusammenbringen und sagen, ich will mich irgendwie engagieren, ich will was tun, ich habe das Gefühl, dass ich was machen muss und ich will es nicht allein machen. Kann das ein Weg sein?
Ja, also es gibt, glaube ich, da auch zwei Dinge, die man betrachten muss. Das eine ist, dass natürlich Freundschaften oft, wir finden Freundschaften oft in Formen des Seins und der Betätigung, wo wir ja schon sozusagen einem Gleichen oder einer Gleichen begegnen. Also ob das im Ehrenamt ist oder in Betätigungen, die sich möglicherweise, also die sich außerhalb vielleicht von Arbeitsverhältnissen auch bewegen. Wir finden auch Freunde in Arbeitsverhältnissen, aber das ist das eine. Und dann hat man ja die Voraussetzung schon da. Man hat einen Punkt, an dem man sich begegnet ist und woraus eine Freundschaft gewachsen ist, wo eine große Gemeinsamkeit da war. Und wir haben, finde ich, in den letzten Monaten und Jahren, zumindest ich erfahre das sehr, sehr oft, dass freundschaftliche Beziehungen tatsächlich am Politischen zerbrochen sind. Das hat viel mit dem Rechtsruck in der Gesellschaft zu tun. Also mir ist das jetzt wirklich schon mehrfach begegnet, dass mir Menschen sagen, erstens, ich hätte das nie gedacht, dass der oder die, aber stell dir vor, wählt die in meinen Augen falsche Partei und das kann doch wohl nicht wahr sein und nee, ist für mich gestorben. Also da nimmt man das Politische sozusagen rein, weil es dann tatsächlich den Bruch eines Einverständnisses, einer Gemeinsamkeit bedeutet, der nicht tragbar ist. Und ich finde, dass sich das in den letzten Monaten und Jahren, sagen wir mal, seit Pegida auf der Straße ist, verstärkt hat. Also ich erfahre das häufiger von Menschen und auch an mir selbst, dass man das zum Gradmesser macht auch.
Ist das gut so oder ist das zu werten?
Ich finde es gut. Also beziehungsweise ich finde es eher schlecht, das Politische gar nicht reinzunehmen oder krampfhaft zu versuchen, das zu vermeiden.
Also die Tabuisierung, die wir in Familien kennen, wir reden mal nicht über Politik, weil das könnte wirklich die Familie zerreißen und es zerreißt ja zum Teil auch Familien, wo dann sagen, okay, dann reden wir gar nicht mehr drüber. Das ist ja eigentlich der Tod jedes Diskurses und da ist ja alles weg, oder? Das ist ja dann nicht nur taubstumm, es ist ja dann öde.
Genau, also das ist das, was ich damit meine, dass so eine Weichzeichnerei, also so eine Tabuisierung, Freundschaft, das hält die schon eine Weile aus, aber ich glaube nicht ewig. Man kann dem Politischen, auch überhaupt nicht entfliehen, auch im Privatesten nicht. Und wenn man das ausklammert in der Freundschaft, weil man das Gefühl hat, oh Gott, da wird's knirschen, dann kriegt man das noch ein bisschen hin, aber das wird nicht halten. Und ich finde es gut, dass das jetzt auch tatsächlich stärker geworden ist, sich gegenseitig zu vergewissern, ob man sich noch so in etwa, und das ist ja sehr weit gefasst dass man noch einen gemeinsamen Wertekanon hat, der kann extrem weit gefasst sein. Also ich erfahre das auch in meinem Freundeskreis, da gibt es wirklich also auch wahnsinnig große Differenzen und Diskurse. Aber ein gemeinsamer Kanon, also eine gemeinsame Basis, die braucht man schon. Und wenn die verlassen wird, dann ist es aus meiner Sicht tatsächlich auch gut, eine Freundschaft zu verlassen oder zu beenden, weil dann ist das ein anderes Verhältnis, eine andere Beziehung.
Der Artikel, über den wir reden, ist im Neuen Deutschland erschienen, eine sozialistische Tageszeitung. Wir schreiben auch für Oxy, das Wirtschaftsmagazin, und oberhalb des Artikels steht Freundschaft im Neoliberalismus. Sie haben ja auch schon gesagt, dass wir im Kapitalismus leben. Was ist denn für Sie der Neoliberalismus? Können Sie das umreißen, wenn man sagt, was ist für Sie das Typische in der Gesellschaft, auch in Bezug vielleicht auf die sozialen Beziehungen, was den Neoliberalismus betrifft?
Ja, das ist schon die Tatsache, dass Beziehungen doch noch mal stärker ökonomisiert werden, auch im Sinne von, dass Beziehungen, also übersetzt in der Zeit, in der wir jetzt leben, sind Beziehungen auch Daten. Also Dinge, die ich im Zweifelsfall preisgebe oder die Freundschaften preisgehen und die dann auch sehr gut und relativ schnell einer Verwertungslogik unterworfen werden können. Also schon alleine der Begriff, dass man Freundschaften als soziales Kapital bezeichnet, was jetzt nicht unüblich ist, zeigt, also ich würde das jetzt ungern benutzen, aber es wird halt viel benutzt, zeigt, wie stark das auch eindringt, also einfach auch schon von der Wortwahl her. Freundschaften sind inzwischen Dateninformationen, persönliche Beziehungen, das kann ich sozusagen in gewisser Weise auch öffentlich machen, quasi verkaufen in irgendeiner Form. Also ich finde, der Neoliberalismus und die Digitalisierung, also all das, was damit zusammenhängt, haben dem natürlich nochmal mehr anheimgestellt, dass man sehr, sehr stark daran arbeiten muss, Freundschaften nicht zu verwerten. Und mit verwerten meine ich dann auch zu vernutzen.
Letzte Frage, wie pflegen Sie Ihre persönlichen Freundschaften? Haben Sie Rituale? Haben Sie so ein Rezept, wo Sie sagen, mein Motto, um Freundschaften zu pflegen?
Ja, also ich gebe viel Kraft, viel Energie, viel Lust, viel Zeit rein, Freundschaften zu pflegen. Ich mache auch die Erfahrung, die, glaube ich, viele machen, wenn man einen etwas größeren Freundeskreis hat, heißt das nicht, dass all diese Freunde und Freundinnen auch miteinander befreundet sind. Im Gegenteil, es gibt da sozusagen Zweierbeziehungen, die werden als Zweierbeziehungen gepflegt und das mache ich. Und da gibt es mit einigen auch ganz feste Rituale. Mit anderen, also ich wohne zum Beispiel mit meiner besten Freundin zusammen in einer Wohnung, also da haben wir sozusagen der Freundschaft noch die Fürsorge und das gemeinsame Wohnen mit beigestellt. Da ist es sogar noch vergleichsweise einfach, also Freundschaft zu leben. Aber ja, Rituale finde ich sehr wichtig für Freundschaften.
Katrin Gerloff, ich danke Ihnen sehr. Sie haben 5 Bücher bisher geschrieben. Das aktuelle ist die Nenn mich November, ist ein neues Buch in Arbeit. Sind Sie am Arbeiten und am Schreiben?
Ganz, ganz vorsichtig. Die Idee tapert noch um mich herum. Ich versuche sie zu greifen, aber ja, ich werde auf jeden Fall in diesem Jahr wieder anfangen.
Spätestens da werden wir uns widersprechen. Sie schreiben für Oxy, für das Neue Deutschland und auch für andere Sachen. Sie sind am Schreiben und Spielen mit den Worten, haben ein Textbüro. Und ich freue mich, dass wir miteinander gesprochen haben über Freundschaft. Dankeschön, Katrin Gerloff, und Ihnen noch einen sehr schönen Tag.
Ich danke Ihnen und wünsche auch einen schönen Tag.
Tschüss.